Hebräer 4 steht unser Predigtext. Sie ist aufschlagen am Ende der Briefe des Neuen Testaments. Hebräer 4, Vers 14 bis 16. Wir hatten vor 14 Tagen die Verse davor als Predigtext und setzen das nun fort, überschrieben: Christus, der wahre, das heißt der richtige Hohepriester. Weil wir denn einen großen Hohepriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Überall in der Welt spricht man jetzt von der freien Marktwirtschaft. Aber was gehört eigentlich zur freien Marktwirtschaft? Da gibt es so ein Modewort, das heißt Marketing. Einige von Ihnen, die arbeiten in diesem Geschäft, ich darf das kurz für die anderen erklären. Das heißt so viel, man muss seine Produkte den Wünschen der Kunden anpassen. Nicht nur eine Verkaufsstrategie steht dahinter, sondern dauernd die Überprüfung, was wollen die Leute haben. Also Marketing, das wäre auch ganz gut für uns in unserem kirchlichen Dienst, dass wir einmal uns umhorchen bei den Menschen unserer Stadt, den Menschen von heute. Was wollt ihr eigentlich hören? Was können wir euch verkündigen? Was erwartet ihr von der Predigt? Ich bin überzeugt, wenn man jetzt jemanden fragen würde, der würde sagen, du, mit dem Bibelabschnitt fange ich absolut nichts an. Vielleicht nur noch mit einem ganz kleinen Fetzelchen am Ende. Über den darf es noch predigen. Wenn uns Hilfe nötig ist, das ist wichtig. Wenn uns Hilfe nötig ist, für alle Fälle, ich möchte mir es im Telefonbuch notieren, wo es Essen auf Rädern gibt und wie man die Krankenschwester kriegt und wie der Notarzt erreichbar ist und wo die Rettungsdienste sind, das ist ein Thema für heute. Aber davon spricht der Text ja gar nicht. Von was spricht er denn? Er spricht von der unheimlich schweren Last unseres Lebens, von der Schuld. Von der unheimlich schweren Last der Schuld. Wissen Sie, was das heißt, wenn wir das heute in den Mittelpunkt unseres Gottesdienstes rücken? Das heißt doch, dass die meisten Leute sagen, also davon will ich nichts wissen. Das interessiert mich doch nicht. Meinen Sie, das hätte je einen Menschen interessiert? Von den ersten Menschen, die einst im Paradies leben, die sagen, Gott, geh mir doch weg mit dem Thema Schuld. Ich bin recht. Ich bemühe mich, dass ich mein Leben schön gestalte. Ich mein's recht und will nur das Beste. Haben Sie je einen Menschen getroffen in dieser Welt, den das umgetrieben hat? Seine Schuld. Ich habe viele Menschen getroffen, die haben mir es freiweg ins Gesicht gesagt und gesagt, das ist eine Marotte der Kirche. Die hat das nur ausgedacht, um uns unter Druck zu halten. Und heute besonders, wo Menschen ihr Leben so frei gestalten, nach Lust und Laune, so wie es ihnen gerade kommt, wir doch alle mit, da meinen wir, das sei so ein Freudverderber der Kirchenfunktionäre, die uns da was mies machen wollten. Und darum reden sie dauernd uns was ein und wollen uns ein schlechtes Gewissen einreden und die Freude wegnehmen. Darum ist es in den meisten Kirchen so, dass über Schuld nicht mehr geredet wird. Es wird über Versöhnung gesprochen, aber da wird nur gemeint, die Versöhnung der Völker. Dass zwischen Gott und uns ein Riesenberg von Schuld liegt, der uns den Zugang zu Gott vermauert, ist gar nicht mehr bewusst. Ich habe oft mit Theologen gesprochen, die mir freiweg sagten und sagten, das ist doch eine altertümliche Vorstellung, die ist doch für uns erledigt, dass ein anderer uns die Schuld wegnehmen kann. Ich möchte mit meiner Schuld selber fertig werden. Wissen Sie, was das heißt? Ein Mensch sagt mit all seinen Sinnen, ich nehme meine Schuld auf mich und ich will dafür gerade stehen. Wer kann das eigentlich? Wir erleben doch in diesen Tagen, wie Menschen sich genieren, nur was doch uns für uns sehr verständlich wäre, aus der Zeit des DDR-Regimes ihre Verflechtung offenzulegen, sagen, ach, das waren besondere Umstände, muss man Verständnis haben. Sie leugnen das, ach, ich habe doch keine Schuld. Was ist das in diesem großen Stolz und diesem Hochmut? Auf der anderen Seite in unserer Zeit ist das die Mode, dass wir dauernd an anderen Schuld aufweisen. Nicht bloß, wenn Sie eine Bildzeitung heute kaufen. Ist im Stern und im Spiegel gar nicht anders. Das ganze Thema ist, wo die anderen versagen, wo die Unrecht tun, wo die Behörden falsch liegen, wo die anderen Böses tun. Das wird aufgezeigt, schonungslos. Wo haben Christen wieder den Mut, von ihrer Schuld zu reden? Ganz offen zu sagen, ich bin schuld. Ein Freund von mir hat das eindrücklich an seiner Lebensgeschichte erzählt, wie er da draufgestoßen ist. Er war in den kirchlichen Seminaren in Schöntal und Blaubeuren aufgewachsen und hat dort die Schule besucht. Und dort hat ihm der Altphilologe schon gesagt, Sünde ist ein altes Wort, nichts mehr für unsere Zeit. Und hat es ihnen dann in den griechischen Schriftstellern deutlich gemacht, es gibt höchstens die Tragik. Der Mensch ist mit einer großen Natur begabt, aber die Vernunft fehlt ihm, um diese Natur zu kontrollieren. Aber das Wort Sünde, das ist nichts mehr für die heutigen Menschen. Und dann sagt er, das erste Mal ist bei ihm etwas aufgeblitzt, als er Germanistik studiert hat. Und der Professor in München hat über Hebel gesprochen. Hebel, ein Maurersohn, damals waren die Maurer noch arme Leute, der hat eine Freundin gehabt, eine Lehrerin, und die hat ihr ganzes Geld gegeben, damit er Hebel studieren konnte. Und als er fertig studiert hat, hat er seine Freundin sitzen lassen und eine Schauspielerin geheiratet. Und der Professor sagte, na meine Damen, das überrascht Sie wohl, aber so ist eben der Mensch. Wo gehebelt wird, da fallen auch Späne. Das ist der Mensch. Und dann sagt er, und dann im Kriegsgefangenenlager in Russland. Ich war schockiert. Die sprachen alle vom guten Menschen. Und dort waren Generäle, die sich prügelten um eine Brotrinde. Da war nichts mehr vom stolzen, tapferen Menschen. Dort waren Oberlandesgerichtsräte, die haben geklaut, was ging, bloß damit sie ein Bissen zwischen die Zähne haben. Ihre Natur war das. Und er sagte, da war so ein Westfale, wir nannten ihn nur den klauenden Pfaffen, der hatte meistens seine Kameraden bestohlen. Es ist nicht um das Gute des Menschen. Und manchmal bricht es auch in unserem Leben so durch, gerade in unserer Zeit, wenn wir uns umschauen, wo Menschen verzweifeln am Leben und versinken in Mutlosigkeit und dauernd bloß noch reden, das ist alles sinnlos. Wo ist denn der stolze Mensch heute, der von Minderwertigkeitsgefühlen geplagt sagt, ich kann das nimmer und ich schaffe das nimmer und ich bewältige das nimmer und das Leben ist leer. Ich bin so froh, dass die Bibel sagt, Schuld wird aufgedeckt, wo das Wort Gottes hinkommt. Das ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und dann wird das vor Gott im Gewissen aufgedeckt. Ich habe gesündigt. Jesus hat ja merkwürdig wenig über Sünde gesprochen. Wenn Sie einmal die Worte Jesu angucken, wo er wirklich von Sünde sprach, war es meist nur in Verbindung, dir sind deine Sünden vergeben. Aber das ganze Tun und Arbeiten Jesu war darauf gerichtet, Menschen aus dieser unheimlichen Dunkelheit und Finsternis herauszuholen. Und Jesus hat das zur Mitte seines gesamten Wirkens gemacht. Das ist der Grund unserer Freudlosigkeit, dass wir keine Kraft und keinen Mut haben, dass wir den Tod nicht überwinden, dass in dieser Welt Streit und Zwietracht herrscht. Darum hat Jesus diesen Punkt angesteuert. Und jetzt sagt der Hebräerbrief, wir haben einen großen Hohepriester, einen, der uns die Schuld wirklich vergeben kann. Ja, gibt es das überhaupt, dass man Schuld auslöschen kann? Ja, wie soll denn das möglich sein? Und da erzählt die Bibel, wie Jesus sich ans Kreuz nageln lässt für meine Schuld. Verstehen kann ich es nicht, ich kann nur anbeten davor stehen. Dein Blut macht all meinen Schaden gut. Und ich darf jetzt alles, aber auch alles in meinem Leben, was verkehrt und falsch war, wo ich an Menschen und an Gott mich versündigt habe, unter dem Kreuz Jesu niederlegen, weil er mich total rein macht. Alles, alles hat sein Blut hinweggetan. Und was auch gegen mich sprechen mag, es ist nicht mehr gültig, weil Jesus mich frei und los macht von aller Schuld, die mich anklagt. Die schwerste Schuld ist weggenommen und in des Meeres Tiefe versenkt. Ich habe mal gehört, über 10.000 Meter tief sei das Meer im Marianengraben im Pazifik. Irgendwo ganz da unten, wo es kein Tauchen mehr holen kann. Ist das weggetan? Das ist die Freude der Christen. Meine Schuld ist bewältigt. Wir haben einen hohen Priester. Ist das ein Wort für heute? Das ist das Wort, das alle Menschen hören müssen. Das muss man allen Menschen erzählen und mitteilen, dass die große Last weggetragen ist. Ich wollte also zuerst von dieser großen, schweren Last reden zu Ihnen, der unheimlichen Last unseres Lebens. Aber jetzt muss ich noch ein Wort sagen, wir wollen leben. Also die meisten Menschen interessieren sich, wie man richtig lebt. Die haben einen Lebenshunger. Stand ja wahrscheinlich auch hinter den Fasnachtstagen, die hinter uns liegen, Sehnsucht der Menschen. Ich will leben, ich will das auskosten, alles, was Freude da ist. Vielleicht hören die Menschen auch unser Wort ein bisschen auf das hin, haben die mir Leben anzubieten. Manche sind dann ein wenig verschreckt und sagen, der redet immer bloß von meiner Schuld, der wühlt in der alten Wunde und dann laufen sie wieder davon. Die wollten hier gerne auch im Gottesdienst mehr Ermutigung hören, mehr Freude, mehr, was man umsetzen kann, eine Lebensperspektive. Aber darum geht's doch. Haben Sie das nicht begriffen? Wenn Jesus in diese Welt kommt, möchte er doch gerade sagen, dein Leben ist nicht zerstört und wüst und kaputt. In den letzten Tagen gab es allerhand Aufregung um einen Computervirus Michelangelo. Alle Leute, die einen PC haben, Personalcomputer, haben geguckt, ob da nicht irgendwo bei ihnen auch sowas drin ist. Also es ist ganz schlimm, dass da der Virus sich ganz schnell vermehrt und dann besetzt er alles. Also die Festplatte ist plötzlich voll und kein vernünftiges Programm läuft da mehr drüber. Ich habe gedacht, noch viel schlimmer ist das ja mit der Sünde unseres Lebens. Da können wir noch so viel einprogrammieren und sagen, ich möchte ein guter Familienvater sein. Habe ich auch mal mir vorgehabt. Nicht? Habe mir vorgenommen, ich will ein Mensch sein und möchte jetzt wirklich nach meinen Prinzipien leben. Und die Festplatte ist besetzt, da kriegen sie nichts mehr drauf. Wie oft hat Jesus das enthüllt? Die böse und ehebrecherische Art oder unser Herz, aus dem all das Böse nur so herausquillt. Warum hat das Jesus gesagt, wollte uns als Menschen denn demütigen? Nein, er hat das gesagt als der große Arzt, als der hohe Priester, das Bild von dem obersten Priester, der nur mit Leinengewändern am Yom Kippur, am großen Versöhnungstag in den Tempel ging und dann seine Hände auf dieses Opfertier legte und dann die ganze Schuld des Volkes symbolisch auf dieses Opfertier legte und das Volk hatte die Hoffnung, dass dieses Tier, das dann in die Wüste hinausgetrieben wurde, doch ihre Schuld wegträgt. Es war ja nur ein Symbol. Das ist erfüllt im wahren und richtigen Hohepriester Jesus, der jetzt meine Schuld wegträgt, damit mein Herz völlig frei wird, damit ich ein verwandelter und von innen heraus neuer Mensch werde, damit meine Seele, meine Gedanken, mein Wille gereinigt werde.
von diesem schrecklichen Virus der Sünde, dass ich von der tiefsten Art meines Denkens einfach eine Feindschaft gegen Gott habe, dass mir sein Wort unbequem ist, dass ich ihm ausweiche, dass ich gar keine Lust zu seinem Gebot habe. Und das Leben beginnt doch erst, wenn ich wirklich von Herzen ihm nachfolge. Wir haben einen Hohepriester, der mitleiden kann mit unserer Schwachheit. Der hat das durchlitten, der weiß, wie das tief in unserem Wesen drin ist, in unserer ganzen Art, wie das bei uns ein Stück unserer Person ist mit dieser Sünde, wie das uns schon prägt. Und er hat mitgelitten, wie die Versuchungen in unserem Leben wüten und wie das ist, wenn der Druck der Verantwortung auf uns liegt und die Hetze der Termine noch dazukommt und wie wir dann unter einem wirklich unausweichlichen Druck stehen. Und dann kommt noch meine Art dazu. Gar kein Wunder, dass in meinem Leben so viel Missstände Raum haben. Ich darf in all meinen Versuchungen auf Jesus blicken und sehen, er hat meine Versuchungen schon durchlitten. Ich habe an ihm ein Modell, ein Vorbild, dem ich nachfolgen kann. Und er hat das so deutlich für uns gemacht, dass wir nicht von unseren Augen uns leiden lassen dürfen, in unseren Lebenszielen, dass wir nicht von unseren Wünschen uns beherrschen lassen. Da liegt ja unsere Zeit völlig quer. Sondern wie Jesus in einer großen Ruhe und Stille immer wieder gefragt hat, Herr, was willst du? Nur dein Wille geschehe. Haben Sie das sich zum Lebensmotto gemacht? Und haben Sie Zeit und Stille, wo Sie in Ihrem Leben das prüfen können? Herr, was willst du? Ich möchte doch nicht den Zielen nachlaufen, die mir so tagtäglich zufliegen. Das können Sie ja nochmal sich so vergegenwärtigen, wie Jesus versucht wurde in der Wüste, wie der Teufel probiert hat, Jesus nur aus dieser engen Gemeinschaft mit dem Vater herauszulösen. Das war Jesus wichtig, dass er Stille hat und Zeit, wo er das Wort Gottes hören kann und dann fragen kann, Herr, was willst du? Ich möchte doch mit dir leben. Ich möchte doch deine Spur gehen. Das ist Leben. Es gibt kein erfülltes Leben. Vorbei an dem, was Gott von uns will und an seinen Geboten vorbei. Das ist Leben. Wir sollen leben. Und jetzt noch das Letzte, was hier steht. Wir sollen herzutreten. Wir sollen herzutreten mit Freudigkeit, mit Zuversicht, heißt in der neuen Übersetzung. Lasst uns hinzutreten mit Zuversicht. Jetzt am Ende dreht sich es eigentlich fast um. Wenn wir dann hinausgehen von dieser Kirche und jetzt mit Menschen reden, mit jungen Leuten, drüben vielleicht im Lokal La Concha oder drüben bei der Pizza-Taxi oder wo wir junge Menschen treffen oder Alte, dann sagen die, ach, der Mensch ist eben, wie er ist. Der Mensch hat seine Fehler. Sagen sie, ist das die Meinung der Menschen? Nein, unsere nicht. Wir haben eine herrliche Botschaft. Es gibt überhaupt keinen Mist an der Welt, das der Herr nicht beseitigen wollte. Wo sind Menschen, die sich lösen lassen von der schrecklichen Umklammerung durch die dunklen Mächte? Lasst uns hinzutreten mit Zuversicht und Hilfe empfangen. Ja, die Hilfe, die brauche ich. Ich komme in meinen Predigen immer nur auf einen Punkt. Und ganz bewusst muss ich sagen, ich möchte auch nur den einen Punkt haben. Ich will Christus ergreifen, Jesus Christus, meinen Herrn. Und will mit ihm leben. Er ist meine Hilfe. Er ist meine Stärkung in der Versuchung. Und wenn ich irgendwo schuldig wurde, er ist mein Trost. Und wenn die anderen sagen, ja nun, du bist einmal so sein. Nein, so bin ich nicht. Ich will ganz anders sein. Ich will einer sein, der gereinigt ist durchs Blut Jesu. Und ich darf mit meinem Leben große Zuversicht haben. Große Erwartungen. Wir wollen Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Wir dürfen mit unserem Leben heute viel, viel Großes beginnen und wirken. Gott hat große Pläne. Keine Familie, die nicht geheilt wird, keine Ehe, die nicht neu werden kann, kein Verhältnis zwischen Menschen. Kein noch so von dunklen Mächten beherrschter Mensch, ob das Süchte sind oder ob das Bindungen sind, unreine Gedanken, die Ihren Kopf belasten. Fassen Sie Jesus. Lassen Sie sich reinigen. Treten Sie herzu. Sie bekommen Hilfe. Er will in Ihnen wohnen. Lasst uns halten, festhalten das Bekenntnis. Schon damals war das in der ersten Christengemeinde schlimm, dass unter dem Namen des Christentums oder wie man damals sagt, unter dem Namen Jesu, die absonderlichsten Lehren herumgegeistert sind. Das ist immer eine Not, dass in der christlichen Gemeinde alles Mögliche und Unmögliche gelehrt wird. Es war dem Schreiber des Hebräerbriefs ganz wichtig, dass wir festhalten am Bekenntnis. Welchem Bekenntnis? Das, was nachher Martin Luther so formuliert hat, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat, erworben und gewonnen von allen Sünden, vom Tod und von der Gewalt des Teufels. Dieser Jesus sei mein Herr. Das ist mein Glaubensbekenntnis. Marketing hin, Marketing her, ob das die Leute hören wollen oder nicht, das ist die Mitte meines Lebens. Das ist die Freude, die mich erfüllt. Das ist die Kraftquelle heute. Das ist das, wo Verzweifelte Trost schöpfen. Und wenn einmal in ihrem Leben alles dahin geht, wird das noch leuchten. Und selbst wenn ihre Lebenskraft zerbricht in der Todesstunde, dann leuchtet das ganz hell. Ja, ich bin ein verlorener und verdammter Mensch, aber Christus hält mich. Das geht durch alle Not der Welt. Das ist der Anker ihres Glaubens. Das ist die Mitte der Freude. Der hohe Priester, der mir meine Schuld vergeben hat. Und ich darf zu Gott gehören. Niemand kann mich mehr von seiner Nähe trennen. Ich bin neu geworden durch das Wunder seiner Gnade. Amen.